Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir leben schon an einem schönen Ort. Nicht nur, weil es Baselbiet ist, sondern wegen der Natur, die wir hier um uns herum haben. Heute Morgen auf dem Weg hierhin, in Hölster geht mir ein Fuchs vor dem Velo durch. Und obwohl es schon blinkt hat, ist er über die WB-Bahn. Im Wald der Guggenhof präsentiert sich ein Grünspecht in seiner akustischen und farblichen Schönheit. Und kaum ist man zum Wald aus, steht 10 Rehe auf der Wiese. Und das alles auf dem Weg in die Kirche. Ja, unsere Schöpfung, unsere Natur, wenn man das Auge dafür hat, dann präsentiert sie ihre geniale Schönheit. Und das war schon vor über 2000 Jahren so gewesen. Der Paulus hat geschrieben, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen können. Sie haben also keine Entschuldigung. Schon für Paulus war klar, die Schönheit der Schöpfung, die Perfektion der Natur, leitet Zeugnis ab vom Schöpfer Gott. Und auch wenn der Blick heute manchmal etwas vernebelt ist, haben wir ihn trotzdem gesehen, wenn man das Auge dafür hat. Und ich stimme hier an Paulus ausnahmsweise mal ohne Widerspruch zu. Ja, die Schönheit der Schöpfung, ein wunderbarer Beweis für Gottes Existenz.
Ich lese aus dem Sprüch, Kapitel 8, Vers 1 bis 21. Hört, die Weisheit ruft und die Einsicht lässt ihre Stimme erschallen. Man sieht sie auf allen Straßen und Plätzen an den Toren der Stadt. Dort, wo jeder sie sehen kann, steht sie und ruft, hört her, ja, ich meine euch alle. Ihr Unerfahrenen, werdet reif und vernünftig. Ihr Dummköpfe, nehmt doch endlich Verstand an. Hört auf mich, denn von mir bekommt ihr guten Rat. Auf meine Worte ist Verlass. Ich halte mich immer an die Wahrheit, denn gottloses Gerede ist mir zuwider. Alles, was ich sage, ist ehrlich. Hinterlist oder Betrug sind mir fremd. Meine Worte sind klar und deutlich für jeden, der sie verstehen will. Darum nehmt meine Ermahnung an, achtet sie mehr als Silber oder Gold. Weisheit ist wertvoll, wertvoller als die kostbarste Perle. Sie übertrifft alles, was sie euch erträumt. Ich bin die Weisheit und zu mir gehört die Klugheit. Ich handle überlegt und besonnen. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der hasst das Böse. Ich verachte Stolz und Hochmut. Ein Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein Groll. Jetzt lese ich zum Kolosser 1, Vers 24 bis 29. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen, und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit den Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist.
Ja, der liebe Paulus ist schon ein bisschen eine schillernde Persönlichkeit gewesen. Eine radikale Umkehr in der Tür gemacht, vom Verfolger zum Prediger. Er hat den Ruf, dass er kompliziert schreibe, polarisierende Aussagen macht. Manchmal stimmt das auch. Aber im Vergleich zu anderen griechisch schreibenden Autoren ist der Paulus übrigens ziemlich einfach. Habe ich mir sagen. Ich verstehe beide nicht immer. Auch Kolosser hat der Paulus ja nicht kennt. Sie haben das eine oder andere von diesem Menschen wohl gehört. Und als sie dann plötzlich einen Brief von ihm bekommen, sind sie sicher froh gewesen, dass er sich am Anfang noch schnell selber vorgestellt hat. Die Vorstellung hat uns der Andreas vorher gerade vorgelesen. Er hat nicht einen Lebenslauf beigelegt, sondern er hat seinen Dienst umschrieben. Er hat geschrieben, was ihm wichtig ist, und wie das er seine Arbeit versteht. Wisst ihr noch, mit welcher Formulierung seine Selbstvorstellung angefangen hat? Ich freue mich. Er beschreibt sich selber und tut mal zuerst schreiben, was ihm eigentlich Freude macht. Nein, ich denke, das ist eigentlich noch eine schlaue Idee. Denn es sagt nämlich sehr viel über einem aus, was einem so Freude macht. Die wissen jetzt ja Freude auf irgendeinen Viecher unterwegs. Das sagt etwas über mich aus. Andere haben vielleicht Freude, wenn der FCB gegen GC gewinnt. Und andere wissen gar nicht, dass GC von Zürich ist. Darum, was freut dich? Das ist doch auch mal eine Frage, die man jemandem stellen kann, die man nicht kennenlernt. Der Paulus verlor aber dann ziemlich schnell die sympathischen Gewässer. Und er nämlich sagt, ich freue mich wegen der Leiden, die ich für euch erleide. So eine präzisere Übersetzung. Und das ist jetzt einfach mal schräg. Warum freut sich jemand, der nicht masochistisch veranlagt ist, über Leiden? Was sind das für Leiden? Na, sicher mal das Gefängnis, wo er im Moment drinnen hockt, und den Brief schreibt. Aber er hat uns freundlicherweise im 2. Korintherbrief eine Auflistung gemacht von den Leiden, die er in seinem Dienst durchgehen musste. Und ich lese euch die mal vor. Der Paulus schreibt an die Korinther: Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben ist voller Mühe und Plage, oftmals habe ich Nächte durchgewacht, ich kenne Hunger und Durst, ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Ja, das ist nicht ganz ohne, das ist viel Leiden. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Das möchte ich schnell erklären. Im Gesetz von Mose steht, dass die maximale Menge an Peitschenhieben, um jemanden verpassen, bei 40 liegt. Das garantiert, dass man es überlebt. Naja, das ist der Gedanke dahinter. Jetzt hat der Rabbiner gemerkt, ja, wir sind ja bei Gott in Ungnade gefallen, weil wir das Gesetz nicht gehalten haben. Was ist jetzt, wenn einer am Auspeitschen ist? Und er verzählt sich. Dann schlägt er 41 Mal statt 40 Mal. Und das Gesetz von Mose gebrochen, das geht nicht. Komm, wir machen ein neues Gesetz, wir sagen nur 39 Stoppengrenzen, für den Fall, dass sich der verzählt, das Gesetz nicht gebrochen ist. So hat die Juden damals ein bisschen funktioniert, in ihrem gesetzlichen Denken. Finde ich eine nette Anekdote. Also der Paulus hat viel gelitten. Und er hat jetzt einen Eindruck bekommen, was das damals bedeutet hat. Und er schreibt dann weiter, durch das Leiden, denn dadurch ergänze ich in meinem Fleisch das, was an den Bedrängnissen des Messias für seinen Leib, die Gemeinde, noch aussteht. So, das ist typisch paulinisch. He? Also er sagt, ich ergänze bei mir das, was für Christus noch ausstehen ist. Und ich leide für die Gemeinde. Wenn ich sage, in meinem Fleisch, ist das immer eine Formulierung für ein Leib. Also er meint damit, dass er lieblich leidet und nicht nur seelisch oder psychisch. Und dann schreibt er hier von den Bedrängnissen des Messias. Die Übersetzung, die Andreas vorgelesen hat, ist hier nicht ganz so exakt. Es ist irgendwie darum gegangen, ich weiß nicht genau, wie es ist gestanden. Es ist einfach ein bisschen anders. Aber im Original steht Bedrängnisse des Messias. Wörtlich Tlipsis im Griechisch, und das heisst Leiden und Not. Also ich tue das Leiden und Not vom Messias ergänzen. Und er hat sich auch Ausleger überlegt, was denkt sich der Paulus da? Und das Naheliegendste ist ja, dass Leiden und Not vom Messias das Kreuz meint. Das ist auch das grösste Leid und die grösste Not, die Jesus durchgemacht hat. Und das ist ein schneller Gedanke da, dass Jesus zwar am Kreuz etwas gemacht hat, aber der Paulus meint, man muss da noch etwas ergänzen. Oh, da kannst du Geld verdienen mit diesem Gedanken. Das heisst nämlich, Jesus hat nicht ganz fertig geschafft, aber jetzt müsste er noch einen Brief haben und der kostet 3 Gulden. Genauso hat es funktioniert im Mittelalter. Und das hat nachher den Widerspruch vom Luther ausgelöst und gesagt, nur durch Gnade. Nein, es kann sich gar nicht auf Jesus am Kreuz beziehen. Denn wenn man gut exegetisch arbeitet, also den Text wirklich ernst nimmt, dann sieht man, dass das Tlipsis, hier auf Griechisch, nie im Zusammenhang mit dem Kreuz gebraucht wird. Das Tlipsis meint Leiden und Not im Alltag, so wie wir es alle kennen. Und daher sind wohl eher die Leiden vom Messias zu Lebzeiten gemeint. Und auch Jesus hat zu Lebzeiten, vor dem Sterben am Kreuz, gelitten. Als Handwerker hat er sich sicher hin und wieder mal in die Finger gehauen. Er hat Verachtung erlebt, Verfolgung, Bedrohungen, Hunger und Durst. Und der Paulus bezieht sich auf die Leiden. Jetzt könnte man sich denken, ja, also gut, der Paulus sagt, Jesus leidet, ich will Jesus nachfolgen und dann will ich jetzt auch leiden. Kann man so sehen, aber es ist nicht logisch. Was hilft das der Gemeinde, wenn man jetzt auch noch leidet? So einfach ist es leider nicht. Auch wenn der Paulus anscheinend Freude hat am Leiden, macht ihn das nicht zu einem besseren Menschen. Er macht das nicht, weil er meint, dass er der Jesus näher ist. Was er genau meint, finden wir in dem Wort, wo in der Übersetzung, die ich jetzt vorgelesen habe, mit ergänzen übersetzt ist. Ich lese noch eines, was er oben geschrieben hat. Er hat hier geschrieben, Moment. Er soll es markieren. Da. Denn dadurch ergänze ich in meinem Fleisch das, was an den Bedrängnissen des Messias für seinen Leib die Gemeinde noch aussteht. Ich ergänze es. Und was meint er hier mit ergänzen? Das Wort, das er hier braucht, kommt in der ganzen Bibel genau einig vor. Und in allem anderen, was wir an griechischer Literatur überliefert haben, genau 13 Mal. Also es ist sehr, sehr selten. In diesem Wort schwingt mit ergänzen, ausgleichen, füllen und erfüllen. Und es wird immer in einer ganz spezifischen Situation gebraucht. Und zwar dann, wenn ein erster Akteur etwas macht, wo ergänzungsbedürftig ist. Und ein zweiter Akteur aus einer anderen Quelle das Ganze fertig macht. Ich denke, ich darf das veranschaulichen. Also, das Wort oder Paulusbruch, das meint eigentlich die Herstellung von Sirup. Und zwar bin ich jetzt der erste Akteur. Zur Herstellung von Sirup tue ich meinen Beitrag leisten. So. Das wäre jetzt so wie das, was Jesus geleistet hat. Was der Paulus jetzt sagt, ist, dass das hier ergänzungsbedürftig ist. Und zwar von einem anderen Akteur und aus einer anderen Quelle. Das heisst, ich kann nicht hier noch mehr reinlernen, das wissen wir alle, das wird grusig. Jetzt hat irgendjemand einen Krug Wasser unter seinem Stuhl. Super, merci Doris. Doris ist der zweite Akteur, der aus einer anderen Quelle ergänzt. Merci vielmals. Und so kann man, glaube ich, gut veranschaulichen, was der Paulus genau meint. Er sagt, Jesus hat den ersten Anteil geleistet. Und ich, Paulus, ich leiste den zweiten Anteil. Und erst dann ist es fertig. Jetzt haben wir es verstanden, was es heisst. Aber es klingt absolut unerhört. Was meint jetzt der Paulus damit, dass Jesus nicht fertig geschafft hat? Und er muss jetzt noch fertig machen. Und nur er als Paulus natürlich, oder? Weil das Wort beschreibt genau, wenn der zweite Akteur fertig ist, ist fertig. Jetzt ist der Sirup perfekt. Und der Paulus sagt, ich mache ein vollendetes Werk von Jesus und dann ist es fertig. Wie kommt er auf so etwas? Wir müssen ein bisschen das vor Augen führen, was der Paulus für ein Mensch war. Er hat so den sogenannten Pharisäer gehört. Das sind die, die mit Jesus immer Streit hatten. Die Pharisäer haben die Bibel, also das Alte Testament, hervorragend kennt. Und der Paulus hatte einen Top-Lehrer, der hat Gamaliel geheissen. In Jerusalem ein hochgeachteter Gelehrter mit enormem Einfluss im Hohen Rat. Und bei dem war der Paulus in der Lehre. Und man kann ahnen, dass der Paulus grosse Teile vom Alten Testament auswendig hat kennt, und dass er zu jedem Vers mindestens 3 unterschiedliche Auslegungen gekannt hat. Und wo der Paulus dann erkannt hat, dass Jesus der Messias ist, hat er angefangen, die alttestamentlichen Schriften aus der Brille vom Messias zu lesen. Und ihm sind die Augen aufgegangen. Er hat nämlich plötzlich überall im Alten Testament Hinweise auf den Jesus gesehen. Und hat einfach verstanden, dass Gott einen grossen Plan hatte, der in den Messias mündet. Und so hat er ganz viele Stellen aus der Bibel auf Jesus beziehen. Und sehr wahrscheinlich hat das hier mit dem Sirup etwas zu tun mit seinem Verständnis von einer Stelle beim Jesaja. Im Jesaja 49, dort schreibt der Jesaja über einen kommenden Gottesknecht. Und er beschreibt, dass der Gottesknecht viel wird leiden und dass es Licht zu den Menschen wird bringen, dass er im Grab von einem reichen Mann wird beerdigt werden. Und es ist heute unumstritten, dass der Jesaja auf Jesus hinweist. Wir können im Jesaja eine Prophetie lesen, wo sehr exakt beschreibt, was Jesus durchgemacht hat. Zu dem von Paulus war das noch ein Novum. Und er liest, und er hat wahrscheinlich Jesaja 49, 6 im Kopf. Dort sagt Gott zum Gottesknecht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzufinden, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Gott sagt zu seinem Gottesknecht, du bist nicht nur für Israel gekommen, für die 12 Stämme Jakobs, sondern dein Licht soll in die ganze Welt rausscheinen. Und dann kommt der Messias, der Jesus kommt, und das macht er sein ganzes Leben lang. Eigentlich nichts anderes als den Stamm von Israel zu predigen. Jesus hat sehr selten die Stammlande von Israel verlassen und hat auch bei den Begegnungen mit Nichtjuden sehr viel Zurückhaltung gezeigt. Im Missionsbefehl, wo er am Schluss gegangen ist, hat er seinen Jüngern befohlen, geht zu allen Völkern, Nationen und macht sie zu Jünger. Dort ist ganz klar, Jesus hat den Auftrag geöffnet. Und darum sind wir als Heiden ja heute auch Christen. Aber die ersten Christen waren alle Juden. Und die haben das nicht begreifen. Über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte, ist das Christentum eine innerjüdische Bewegung geblieben. Und der Paulus hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Das Heil ist für alle da. Und er hat das begründet, anhand von dem, wo eben hier der Gottesknecht als Auftrag überkommt. Die Stelle also lassen erahnen, dass der Bund mit Israel erweitert soll werden für die ganze Welt. Jesus hat es nicht gemacht. Oder auch nicht so, wie es der Paulus gern gehabt hätte. Und darum hat es der Paulus als seine Aufgabe angeschaut, das Licht zu den Völkern zu bringen. Er hat gemeint, sein Beitrag sei jetzt der, den Jesus nicht gemacht hat. Denn Jesus ist nur zu den Juden. Ich, Paulus, ich gehe jetzt zu den Heiden. Ich ergänze das Werk, wo Jesus angefangen hat. So wie das Wasser den Sirup ergänzt. Das meint Paulus mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit. Er will den zweiten, den entscheidenden Beitrag ergänzen und das Ganze voll machen. Und darum hat sich der Paulus als Heidemissionar schlechthin verstanden. Er war der Meinung, dass er der ist, der das Evangelium vom Volk Israel weiterführt in die ganze Welt. Rückblickend ist das ziemlich anmassend, was er hier sagt. Ziemlich sogar. Denn bis heute gibt es Völker, sogar in Europa, die die Bibel nicht ihre Muttersprache lesen. Bis heute gibt es Völker und Stämme, die noch nie etwas von einer Bibel gehört haben. Geschweige denn von einem Messias. Also der Völkermissionar hat also nur teilweise Arbeit geleistet. Und wenn man jetzt da mal reinschaut, ist ja oben auch noch ein bisschen Platz. Ich muss sagen, lieber Paulus, vielen Dank für deinen Beitrag. Ganz fertig bist auch du nicht geworden. Und vielleicht ist das ja unser Beitrag, der noch ausstehend ist. Das samte Wasser, das man noch ergänzen könnte. Der Paulus hat sich klar als Missionar verstanden. Und er war bereit, zu leiden zur Verbreitung der frohen Botschaft. Und wir dürfen uns vielleicht fragen, wo sind wir aufgefordert, das Evangelium weiterzugeben? Und wo dürfen wir allenfalls Verbundungslied auf uns nehmen? Da gibt es viele Formen und wir in unserem Land leben hier auf der Schocki-Seite vom Christentum. In den folgenden Versen von der Selbstvorstellung macht der Paulus dann nichts mehr weiter, als diesen Gedanken noch umzuschreiben. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man verstanden hat, was der Paulus meint. Er sieht sich als Ergänzung zu dem, wo Jesus angefangen hat. Und darum schreibt er im Vers 25, ich bin ein Diener oder Gemeinde. Gemeinde ist im Griechischen Ekklesia, das meint die Herausgerufenen. Das meint diejenigen, die aus der Menge der Völker rausgerufen sind, um Teil zu werden von der Gemeinde Gottes. Und an denen erfüllt er eben die Schrift. Er schreibt, ich bin euer Diener und ich tue die Schrift erfüllen. Und wenn der Paulus sagt, die Schrift, dann meint er immer das Alte Testament. Und wenn er sagt, die Schrift erfüllen, dann meint er, er tut das umsetzen, was dort schon prophezeit ist. Und das ist wieder klar ein Hinweis auf das Gottesknechtlied zum Beispiel. Oder auf andere Orte. Denn im Alten Testament gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass Gott all den Heiden sein Segen geben will. Dass er nicht nur auf Israel beschränkt sein will, sondern dass er allen Völkern sein Licht bringen will. Der älteste Hinweis ist beim Abraham persönlich. Zu Gott sagt Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf der Welt. Da haben wir es schon. Ich frage mich, wie die Juden das bis heute übersehen können. Der Segen für Israel soll zum Segen werden für die ganze Welt. Und er ist geworden durch Christus, der aus dem Volk der Juden ist herausgekommen. Weitere Hinweise im Gottesknechtslied haben wir schon angesprochen und bei den anderen Propheten. Und der Paulus hat das alles gesehen, erkannt und hat gewusst, ich erfülle Gottes Plan, ich erfülle die Schrift, wenn ich jetzt diesen Kolosser hier, in diesem abgelegenen Städtchen in der heutigen Türkei, das Evangelium bringe. Und darum versichert er ihnen, auch ihr gehört zum Messias. Die Übersetzung, die wir gehört haben, hat geheißen, Christus in euch. Ja, Jesus ist anteilig in euch. Ihr habt Anteil an Christus. Auch ihr habt Anteil an dem Segen, wo Gott allen geben will. Und wie setzt jetzt der Paulus seine Strategie um? Auch hier nimmt er Bezug auf die Schrift. Er sagt, mit allem, was die Weisheit bietet, ermahne und unterrichten wir jeden Menschen. Die Selbstvorstellung von der Weisheit hat in der Lesung gehört. Wo die Weisheit sich präsentiert und zeigt, dass sie schon da war von Anfang an, dass durch die Weisheit Gott die Welt erschaffen hat. Weisheit umschreibt die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Aber um weise zu sein, braucht es nicht nur einen schlauen Kopf, sondern auch ein Herz, das nach Gott fragt. Denn es heisst auch in den Sprüchen, der Anfang vor Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott. Und das ist das, was man manchmal in der Philosophie ein bisschen vermisst. Im Philosophiekurs an der Uni Bern, am ersten Tag hat er gefragt, der Dozent, was erwartet ihr von diesem Kurs? Und Hang auf kann er gesagt, ja, der Spruch heisst es, der Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht des Herrn. Als Theologe würde mich sehr interessieren, wie verbindet ihr Weisheit und Glauben? Der Dozent hat gesagt, ja. Und der Rest des Semesters sind wir beim Platon gewesen. Es wird gerne ausklammert, dass Weisheit einfach voraussetzt, dass man an Gott festhält. Durch die Weisheit tut der Paulus ermahnen. Das ist ein Wort, das man heute nicht mehr so gerne hat. Man ist ja nicht ermahnungsbedürftig, weil man weiss ja, was man macht. Ermahnen meint, die Leute ermutigen, dran zu bleiben, dran zu erinnern, was Sache ist, ihnen ans Herz legen, so treu zu bleiben, aber sie auch darauf hinweisen, wenn sie die falsche Richtung gehen. Und vielleicht war der Paulus da manchmal ein bisschen penetrant gewesen, aber ich glaube, er hat es immer in Liebe gemacht. Und das ist das Entscheidende beim Ermahnen. Du kannst nicht einfach Leute ermahnen und zurechtweisen, ohne dass du die Leute liebst. Und solange du sie nicht liebst, bist du gescheiter still. Das Zweite, neben dem Ermahnen, ist Unterrichten. Unterrichten heisst Didaskolo, Didaktik kommt von dort. Das meint wirklich Schulwissen. Der Paulus ist ganz klar der Meinung, man muss wissen, an was man glaubt. Man muss den Zusammenhang verstehen zwischen AT und NT. Man muss verstehen, dass Gott schon beim Abraham das Segen versprochen hat. Und je mehr man weiss, desto einfacher wird es, an das alles zu glauben. Darum vermittelt er Lehre und Wissen und umschreibt genau, an was man eigentlich glaubt. Und das Ziel, das er damit verfolgt, umschreibt er ebenfalls. Er sagt, das Ziel ist eine geistliche Reife. Er will, dass die Kolosser mündige Christen werden, die vor Gott bestehen können. Und hier, denke ich, hat er die sogenannten Glaubensfrüchte vor Augen. Denn was führt, zu was führt der Glaube? Menschen, die glauben und vom Heiligen Geist geleitet sind, bei denen verändert sich vieles. Und der Paulus hat das neu verglichen wie mit den Früchten, die an einem Baum wachsen. Im Galaterbrief, der zeigt er, wer an Gott glaubt, bei dem wächst Liebe. Und zwar nicht nur zu denen, die ihm selber lieben, sondern auch zu den schrägen Vögeln. Bei denen, die an Gott festhalten, wächst Freude. Weil sie sich freuen darüber, dass Gott das letzte Wort hat und dass diese Welt nicht alles ist. Bei denen, die Gott treu sind, wächst Friedfertigkeit. Weil sie wissen, dass es wichtig ist, Frieden zu halten und nicht immer aufzubrausen. Bei denen, die an Gott festhalten, wächst Geduld. Denn Gott ist unsäglich geduldig. Bei denen, die glauben, wächst Freundlichkeit. Weil Gott sich uns auch freundlich zuwendet. Bei diesen Menschen wächst Gütigkeit. Es wächst Treue. Es wächst Sanftmut. Und dann das alte Wort, das er auch noch gebraucht hat, die Keuschheit. Da geht es einfach darum, sich nicht völlig von den weltlichen Bedürfnissen in Anspruch zu nehmen. All diese Sachen tut der Paulus bei einem Christ voraussetzen, dass die langsam aber stetig werden wachsen. Und es ist sein Ziel, den Menschen von Jesus zu erzählen, sie näher an Jesus zu bringen, ihnen ein Verständnis zu geben von dem, was Sache ist, damit der Geist kann wirken kann und die Menschen kann verändern kann. Zusammenfassend kann man also sagen, der Paulus stellt sich vor als der Heidenmissionar schlechthin. Er ist der Meinung, dass er derjenige ist, der das Werk von Christus vollendet. Das ist ein bisschen anmassend, aber er betont richtigerweise, dass das Werk von Jesus muss fortgesetzt werden. Der Missionsbefehl an die Jünger hat das bereits gezeigt und der Paulus hat das in einer unglaublichen Konsequenz umgesetzt. Die Verbreitung vom Evangelium zu den Völkern und zu unterrichten von diesen Völkern und von den kommenden Generationen, das ist nicht ein Anteil, den Jesus macht. Das ist unsere Aufgabe. Mit viel Engagement, wo alle ins Leiden gehen können, sind Christen bis heute dazu ermutigt und beauftragt, Salz und Licht in dieser Welt zu sein und den Auftrag fortzusetzen, den Jesus angefangen hat. Das ist die Aufgabe der Kirche und von ihren Angestellten. Und von jedem Einzelnen, der Christus nachfolgt. Wenn nur noch die Kirche und die Angestellten den Auftrag übernehmen, dann haben wir ein Riesenproblem. Darum braucht es jeden Einzelnen, dass er mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, im Kleinen und im Grossen, seinen Beitrag leistet, dass das Sirupglas dort irgendeinmal überfließt. Amen.